Herzlich willkommen zur Zeitenwende. Mein Name ist Benedikt Herles, ich bin Autor und Head of Sustainable Transformation bei KPMG Deutschland. Heute sprechen wir über ein Thema, mit dem ich mich schon in meinem Studium auseinandergesetzt habe, der Zukunft von Welthandel und Globalisierung. Solange ich denken kann, wurde die Welt kleiner. Ich wuchs im Zeitalter der sogenannten Hyperglobalisierung auf. Das Ende des Kalten Krieges, die Erfindung des Containers, die digitale Transformation und die Öffnung Chinas ließen die ökonomische Vernetzung in den letzten 3 Jahrzehnten schlicht explodieren. Heute bin ich 36 Jahre alt und in 35 meiner Lebensjahre wuchs der Welthandel. Zwischen 1960 und 2018 stieg der Wert der globalen Exporte um sagenhafte 1874%, während die gesamte weltweite Warenproduktion in der gleichen Zeit in Anführungszeichen nur um 625% zunahm. Als Begründer der modernen Handelstheorie gilt David Ricardo. Der große britische Ökonom hatte schon Anfang des 19. Jahrhunderts die Theorie der sogenannten komparativen Kostenvorteile aufgestellt. Damit ist sie eine der ältesten wirtschaftswissenschaftlichen Ideen überhaupt und sie ist einfach zu erklären. Handel steigert den Wohlstand der Nationen, wenn sich jedes Land auf die Produktion jener Güter fokussiert, bei denen es relative, also komparative Kostenvorteile besitzt. David Ricardo erklärte dies am Beispiel des Handels zwischen den Ländern England und Portugal. England besaß zu Ricardos Zeiten komparative Kostenvorteile bei der Produktion von Tuch, Portugal bei Wein. Beiden Nationen war somit geholfen, wenn sie jeweils diese Güter exportierten. Ricardos Theorie ist nichts weniger als ein Plädoyer für freien Welthandel. Kaum eine volkswirtschaftliche Theorie ist so alt und gleichzeitig so richtig und auch einflussreich. Ricardos Kostenvorteile schufen wahrhaft erdumspannende Wertschöpfungs- und Lieferketten. Noch nie war die Welt so vernetzt wie heute. Immer mehr Frachtflugzeuge und Containerschiffe umrundeten in den letzten Jahren unseren Globus. Das war zwar durchaus schlecht fürs Klima, aber gleichzeitig konnten gerade deshalb hunderte Millionen Familien der Armut entfliehen, insbesondere in China. Denn die Volksrepublik wurde zur Fabrik der Welt. Und auch wir Deutschen haben als langjährige Exportweltmeister von der Hyperglobalisierung profitiert. Doch mit der Covid-19-Pandemie könnte nun ein gewaltiger Rückschlag oder sogar ein Wendepunkt dieses Globalisierungsnarrativs gekommen sein.
Bundeskanzlerin Merkel hat vor wirtschaftlicher Abgrenzung in der Corona-Krise gewarnt. Auf einer Videokonferenz mit Vertretern von 5 internationalen Wirtschafts- und Finanzorganisationen habe man sich für ein gemeinsames Handeln ausgesprochen, sagte Merkel im Anschluss. Einigkeit bestehe darin, internationale Handelssysteme zu stärken. Globale Lieferketten dürften nicht zerstört werden.
Vielleicht erleben wir nun eine Phase der Deglobalisierung. Schon zu Beginn der Corona-Krise wurde offensichtlich, wie gefährlich Abhängigkeiten von fernöstlichen Zuliefererstrukturen sein können. Als China im Januar und Februar Produktionen stoppte und Häfen dicht machte, da mussten insbesondere auch deutsche Industrieunternehmen um ihre Lieferketten bangen. Und so wurde klar, weltumspannende Wertschöpfungsketten sind dank komparativer Kostenvorteile zwar extrem effizient, aber im Krisenfall eben nicht wirklich widerstandsfähig. Im Angesicht des Virus wurde so die Steigerung der betrieblichen Widerstandskraft, der Resilienz, zum zentralen Motiv vieler Manager und Unternehmensführer. Abhängigkeiten von fernöstlichen Zuliefererstrukturen werden in vielen Betrieben und auch in der Politik zunehmend kritisch beurteilt. diese mikroökonomische Abwägung von Resilienz und Effizienz hat natürlich auch makroökonomische Konsequenzen. Und dazu kommen Protektionismus und Unilateralismus, politische Krankheitserreger, die schon vor Covid-19 um sich griffen.
Aus militärischen Großeinsätzen hat sich der US-Präsident bislang weitgehend rausgehalten. Aber dennoch führt Donald Trump längst einen Krieg. Der Gegner ist China. Die Waffen sind Zölle, Beschränkungen und Wechselkurse. Die Auswirkungen sind enorm und sie haben jetzt eine neue Qualität erreicht, wobei Qualität viel zu positiv klingt. Es ist ein Handelskrieg und der größte Leidtragende könnte Deutschland sein.
Bereits 2019 eskalierte zum Beispiel der Handelsstreit zwischen den USA und China. Anfang dieses Jahres konnte zwar ein erster Trade Deal zwischen beiden Nationen abgeschlossen werden, aber der hängt in US-Wahlkampfzeiten auch an einem seidenen Faden. Freihandel scheint ein politisches Ziel für schönes Wetter und ruhige See zu sein. In der Pandemie waren sich die meisten Nationen selbst die nächste, Grenzen wurden dicht gemacht und manche Exporte sogar verboten. Indien unter der Regierung von Narendra Modi zum Beispiel stoppte die Ausfuhr von pharmazeutischen Produkten und stellte die globale Pharmaindustrie, die bei vielen Arzneimitteln schlicht abhängig von indischer Produktion ist, vor ein großes Problem. Und so prognostizieren manche Volkswirte eine Welle des sogenannten Reshorings, also eine Rückkehr industrieller Wertschöpfung in die westliche Welt, nach Europa und in die USA. Große Leidtragende dieser Entwicklungen könnten die Schwellen- und Entwicklungsländer sein. Denn das stetige Wachstum ihres Wohlstandes basierte auf der Teilhabe an immer längeren Produktions- und Lieferketten. Der Aufstieg der Emerging Markets war ein Ergebnis globaler ökonomischer Vernetzung. Was, wenn diese an ihr Ende gekommen ist? Aus globaler Sicht hat die Globalisierung zu einer wahrhaften Wohlstandsexplosion geführt. Laufen die neuen Mittelschichten von Shanghai bis Mumbai nun wieder Gefahr, abzurutschen?
Die Prognose lautet, wenn die Lieferketten einbrechen, wird auch der Welthandel einbrechen. Das ist, was wir erwarten.
Wie immer habe ich mit zwei Experten mit jeweils ganz eigenen Perspektiven gesprochen. Als erstes mit der Volkswirtin und Professorin Dalia Marin. Sie forscht und lehrt an der TU München und gilt als eine der führenden Handelsexperten in diesem Land. Außerdem ist sie meine ehemalige Diplomarbeitsbetreuerin. 2008 schloss ich bei ihr mein Volkswirtschaftsstudium ab. Frau Marin, im Mai 2008 habe ich an Ihrem Lehrstuhl meine Diplomarbeit im Fach VWL abgegeben. Das war zugegeben ziemlich schlechtes Timing für einen Studienabschluss, denn wenige Wochen später ging die Investmentbank Lehman Brothers pleite und die Finanzkrise eskalierte. Ironie des Schicksals, heute sprechen wir uns zum ersten Mal wieder und sind wieder mitten in einer Krise, aber diesmal in der Covid-19-Krise. Wie würden Sie aus der Sicht der internationalen Makroökonomie und des Welthandels die Situation damals mit der von heute vergleichen? Welche Krise wird aus Ihrer Sicht die schlimmeren Folgen haben?
Diese Krise wird die schlimmeren Folgen haben. Und einfach deswegen, weil wir jetzt in einer Situation sind, wo es einen Angebotsschock gibt, während die Finanzkrise im Jahr 2008 ein Nachfrageschock war. Das heißt, wenn Sie eine Nachfrageschockkrise haben, können Sie diese leichter steuern, weil Sie über Fiskal- und Geldpolitik gegen die Krise ankämpfen können, wenn es sich um einen Nachfrageschock handelt. Bei einem Angebotsschock ist das anders. Sie können jetzt nicht anfangen, die Wirtschaft zu stimulieren, wenn wegen einer Gesundheitskrise alles gesperrt ist. Also insofern ist das hier eine viel gravierende Krise. Sie ist global, so wie die Finanzkrise auch. Sie trifft die Entwicklungsländer mehr, als das in der Finanzkrise der Fall war. Also das ist eine massive Krise und wir wissen ja nicht, wie lange sie dauert. Im Moment schaut es ja ganz gut aus, weil jetzt wieder die Geschäfte öffnen und langsam auch die Schulen. Aber wir wissen nicht, was das jetzt für Auswirkungen auf die Gesundheit hat. Und daher wissen wir auch in dem Sinn nicht, was letzten Endes das für eine Auswirkung auf die Volkswirtschaft hat.
In einer aktuellen Studie untersuchen die Ökonomen Kemal Kilic von der LMU München und Dalia Marin die Entwicklung globaler Wertschöpfungsketten seit der Jahrtausendwende. Dafür haben sie ein Gradmesser industrieller Vernetzung geschaffen, nämlich den prozentualen Anteil von aus Entwicklungs- und Schwellenländern importierten Inputfaktoren an der Gesamtmenge aller eingeführten Vorprodukte. Das klingt kompliziert, ist aber eigentlich relativ simpel. Und das Forschungsergebnis ist tatsächlich ziemlich interessant.
Und zwar haben wir uns die Daten der Lieferketten angeschaut, von der ganzen Welt, aller reichen Industrieländer, aller Schwellenländer, China, Asien, Lateinamerika, alle. Ja? Und wir haben festgestellt, wenn man sich diese Daten ansieht, dass diese globalen Lieferketten seit der Finanzkrise nicht mehr wachsen. Und in der Finanzkrise ist der Handel eingebrochen. Man hat davon gesprochen, dass es diesen großen Handelskollaps gab. Der Handel ist stärker eingebrochen als das Weltbruttoinlandsprodukt. Aber interessanterweise war dieser Handelskollaps, das ist 2008 ist es zum Kollaps gekommen und 2009 ging es wieder hoch. Und die Wertschöpfungsketten selbst haben aufgehört zu wachsen seit 2011. Und das ist weit vor Corona. Wir wollten wissen, warum wachsen diese Lieferketten nicht mehr? Was ist da passiert?
Die Zeit der Hyperglobalisierung scheint also nicht erst seit dem Ausbruch von Covid-19 vorbei. Handelsexpertin Marin führt zur Erklärung zwei Faktoren an.
Dann bin ich auf den Weltunsicherheitsindex gestoßen. Dieser Weltunsicherheitsindex wurde von Stanford-Forschern entwickelt und dieser Index basiert darauf, dass Texte, das sind also Wirtschaftszeitungen, nach dem Wort Unsicherheit oder Synonyme für das Wort Unsicherheit untersucht werden. Und das haben die jetzt für jedes Land gemacht. Und dieser Unsicherheitsindex, den haben wir mit unseren Daten über die globalen Lieferketten kombiniert. Und da stellt sich heraus, dass die einem massiv das erklären.
Der Ausbruch der Lungenkrankheit SARS im Jahr 2003 beispielsweise führte zu einem 70% höheren Indexwert. Die europäische Schuldenkrise, der Brexit oder der Handelskrieg zwischen China und den USA haben die gefühlte Unsicherheit seit knapp einem Jahrzehnt immer wieder steigen lassen. Kilic und Marin konnten nun darlegen, dass ein höherer Unsicherheitsindex mit einer Reduzierung ökonomischer Vernetzung korreliert.
Also die Unsicherheit nach der Finanzkrise ist massiv angestiegen. Also die Unternehmen sind davon ausgegangen, dass nichts mehr so ist wie vorher. Nicht? Also dass so eine Krise wie diese Finanzkrise überhaupt möglich war, das hat irgendwie das gesamte Weltbild der Unternehmen irgendwie zurechtgerückt. Und die Unternehmen haben auch für möglich gehalten, dass in Zukunft protektionistische Maßnahmen kommen. Wenn alle Länder in der Krise sind, in der Rezession, dann werden vielleicht die eine oder andere Regierung anfangen, protektionistische Maßnahmen zu setzen. Also die Lieferketten als Geschäftsmodell wurden als zu unsicher, zu riskant, zu kostspielig angesehen. Und das Zweite, was durch die Finanzkrise passiert ist, ist, dass die Zinssätze dramatisch gesunken sind, weil die Zentralbanken die Finanzkrise bekämpfen, indem sie eben lockere Geldpolitik machen und die Zinssätze senken.
Eine dauerhaft expansive Geldpolitik führt tendenziell ebenfalls zu einer industriellen Relokalisierung. Und auch das ist leicht zu erklären. Seit dem Jahr 2007 wurde Kapital relativ zur Arbeit, also im Vergleich zu gezahlten Stundenlöhnen, immer günstiger. Unternehmen entschieden sich deshalb umso häufiger dafür, ihre Produktionskosten durch Technologieinvestments an heimischen Fertigungsstätten zu reduzieren, anstatt Prozesse in Niedriglohnländer auszulagern. Die Statistik zeigt, je größer die Anzahl an Robotern pro 1000 Arbeitnehmern, desto niedriger ist der Anteil von aus Schwellen- und Entwicklungsländern importierten Inputfaktoren.
Und das hat jetzt erklärt, warum die Firmen umgestiegen sind, also sich entschieden haben, rückzuverlagern. Und das ab 2010 ging das los.
Die Covid-19-Pandemie wirkt also als Katalysator bestehender Tendenzen. Sie lässt die globale Unsicherheit massiv steigen und begründet eine noch aggressivere Geldpolitik. Die betriebswirtschaftlichen Risiken einer hyperglobalisierten Wirtschaft wurden im Frühling 2020 gnadenlos aufgedeckt. Dazu kommt ein immer schnellerer technologischer Fortschritt in den Bereichen Robotik und künstliche Intelligenz. All diese Faktoren zusammen werden den Anteil des verarbeitenden Gewerbes an der Wertschöpfung reicher Industrienationen steigen lassen.
Das heißt, in unserer Simulation gehen wir davon aus, dass durch die Corona-Krise der Unsicherheitsindex um 300% steigen wird und die Zinssätze um 30% weiter sinken werden. Und daraus ergibt sich, dass durch die Corona-Krise die Lieferketten um 35% einbrechen werden und die Roboterisierung um 76% beschleunigt wird. Ja, man kann also sagen, durch die Corona-Krise wird eine Renaissance der Industrie in Deutschland beschleunigt.
Doch, und das ist die schlechte Nachricht dabei, heimische Arbeitnehmer werden vermutlich kaum profitieren können. Denn Maschinen werden einen Großteil der zurückgekehrten Prozesse übernehmen.
Ich würde sagen, das Hyperglobalisierungszeitalter ist beendet und wir legen jetzt einen Rückwärtsgang in der Globalisierung ein.
Und dann habe ich mich mit Peter Gerber getroffen, dem CEO von Lufthansa Cargo. Herr Gerber, vielen Dank, dass wir hier bei Ihnen zu Gast sein dürfen im Lufthansa Cargo World Headquarter.
Gerne.
Globalisierung ist sein tägliches Geschäft. Seine Prognosen und Einschätzungen zur Zukunft des Welthandels sind also die eines Praktikers. Die Beladung und Auslastung seiner Flugzeuge, so berichtete er mir, sind ein guter Echtzeitindikator für den Zustand des Welthandels. Beginnen wir mit der jüngsten Vergangenheit. Wie haben Sie denn ganz persönlich die Wochen der akuten Covid-19-Pandemie erlebt? Sie sind ja CEO eines für Deutschland systemrelevanten Unternehmens.
Ja, also tatsächlich waren das natürlich ganz spannende Wochen und mein persönliches Erlebnis lässt sich in dem Fall vom Firmenerlebnis nicht trennen, sondern das hat natürlich die Lufthansa Cargo ganz unmittelbar betroffen, was hier passiert ist und damit mein persönliches Leben auch. Wir haben in der Zeit praktisch über Nacht unsere ganze Produktion umstellen müssen, weil Schritt für Schritt, und zwar in sehr schnellen Schritten, die Hälfte unserer Produktionskapazität aus dem Markt gegangen ist. Das liegt einfach daran, dass die Kapazität, die wir als Cargo Carrier fliegen, zu 50% aus den Bäuchen der Passagiermaschinen, den sogenannten Bellies, besteht und zu ungefähr 50% aus den reinen Frachtflugzeugen. Und dadurch, dass sehr schnell alle Passagierflugzeuge praktisch vom Netz gegangen sind, hatten wir plötzlich nur noch 50% unserer Kapazität zur Verfügung. Das Problem ist eben immer, in solchen Situationen ist Luftfracht so sehr gefragt wie kein anderes Transportmedium, weil dann ganz schnell etwas von irgendwoher nach irgendwo hin muss. Und es gibt da zur Luftfracht absolut keine Alternative. In dem Fall waren es vor allem medizinische Güter, das heißt vor allem Masken, andere medizinische Sachen wie Schutzkleidung, aber auch Medikamente.
Ein Airline-Manager sozusagen im wahrsten Sinne on the ground.
Ja. Absolut.
Es gibt ja zu Recht viele Stimmen, die sagen, der digitale Strukturwandel wird durch Covid-19 noch einmal beschleunigt. Covid-19 wirkt hier als Katalysator. Das ist ja am Ende des Tages auch die Virtualisierung der Wirtschaft. Nun sitzen Sie ja hier als Cargo-CEO mir gegenüber und transportieren physische Güter, nicht virtuelle Güter.
Absolut.
Also was bedeutet das für Sie und wie sehen Sie diese Entwicklung?
Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich so. Es wird natürlich eine Virtualisierung geben, aber in der absoluten Höhe muss das nicht zu einer Verringerung führen. Das ist eigentlich etwas, was wir im Cargo-Business schon seit 40 Jahren sehen. Ich will da vielleicht zwei Sätze dazu ausholen. Sie müssen sich vorstellen, unser Geschäft ist tatsächlich das Geschäft mit Schnelligkeit und mit Sicherheit. Gleichzeitig ist Luftfracht verglichen zur Ozeanschifffahrt unglaublich teuer. Es ist ungefähr 40 Mal teurer, ein Kilo durch die Luft zu bewegen, als das mit dem Schiff zu fahren, mit so einem großen Containerschiff. Und so verhalten sich auch die Mengen. Ungefähr 98% des weltweiten Handels wird per Schiff abgewickelt, ein kleines bisschen auch im Zug, kontinental. So in Asien ist aber wenig, ist fast alles Schifffahrt. Und ungefähr 2% sind Luftfracht. Wenn Sie aber den Wert der Güter anschauen, die umgeschlagen werden, repräsentiert Luftfracht, also diese 2%, repräsentieren 30% des Wertes der Güter, die umgeschlagen werden. Und lassen Sie mich vielleicht noch ein weiteres sagen. Die Geschwindigkeit der Kommunikation, die wir heute sehen, und die Gleichzeitigkeit führt auch zu immer schnelleren Handlungen weltweit. Und wenn Sie das, was wir jetzt sehen, also sehr schnelle Krisenverläufe, auch durch eben entsprechende Verfügbarkeit von Informationen und schnelles Handeln, dann bedeutet das auch, dass darauf wiederum schnell reagiert werden muss. Und das bedeutet, unser Geschäft mit der Geschwindigkeit ist auch gleichzeitig ein Geschäft, was dann zunimmt, wenn die Geschwindigkeit und Gleichzeitigkeit der Kommunikation weltweit zunimmt.
Lassen Sie uns mal kurz über die verschiedenen, sagen wir mal, Achsen sprechen der Cargo-Welt, des Handels am Ende des Tages. Wir erleben ja durch Covid-19 auch sehr starke geopolitische Veränderungen, ein verstärktes Decoupling zwischen den USA und China, Szenarien eines neuen Kalten Krieges, dementsprechend nochmal verstärktes Engagement Chinas in Afrika beispielsweise. Wie ist Ihre Prognose für die verschiedenen Handelsströme? Welche Verbindungen werden gewinnen an Bedeutung und welche werden vielleicht auch verlieren an Bedeutung?
Ja, das ist natürlich eine der zentralen Fragen. Zunächst mal würde ich glauben, dass trotz allem, was wir da sehen, für die nächste voraussehbare Zeit die großen Handelsströme, die wir kennen, erhalten bleiben werden. Das heißt, der Handel, den wir so kennen oder von dem wir sprechen, der spielt sich schon sehr wesentlich auf der Nordhalbkugel dieser Welt ab. Und für uns in Europa vor allem in der sogenannten Triade, also Sie wissen das vor allem sozusagen die nordamerikanischen Staaten, also im Wesentlichen USA und Kanada, ein Stück ist auch Mexiko, Europa und dann der Komplex China, Japan, das wird weiterhin eine beherrschende Rolle spielen. Allerdings ist, glaube ich, nicht zu verkennen, dass wir erleben werden, dass Indien und Afrika, wo es ein bisschen langsamer vorangeht als in China, dass die in Bedeutung deutlich zunehmen werden und ganz sicher mit ein bisschen Abstand auch Südamerika. Das heißt, wir werden schon angesichts der Bevölkerungszahlen und angesichts der Tatsache, dass der Wohlstand in der südlichen Halbkugel eben doch zunimmt, entgegen dem, was an Nachrichten manchmal so verbreitet wird, die ja eher einzelfallbezogen sind, mit dieser Zunahme des Wohlstands und der Möglichkeit zu konsumieren, wird der Verkehr dort auch zunehmen. Das heißt, ich glaube, wir werden schon eine allmähliche Verlagerung sehen oder eine allmähliche Zunahme des Verkehrs auch auf der Südhalbkugel. Von daher gesehen ist das natürlich etwas, womit wir uns auch beschäftigen. Allerdings, wenn wir jetzt für einen Unternehmer oder einen Unternehmensverantwortlichen auf die nächste voraussehbare Zukunft gucken, dann liegt die Zukunft für uns weiterhin auf der Nordhalbkugel.
Mal sozusagen ganz pragmatisch gefragt, Sie sind ja sozusagen ein europäisches Unternehmen. Sind Sie überhaupt in der Lage, beispielsweise an einem wachsenden Handelsstrom zwischen China und Afrika zu partizipieren?
In Grenzen ja, und in Grenzen passiert das auch. Das ist natürlich im Detail alles nicht so einfach, weil das hängt in der Welt der Airlines sehr stark auch von der Frage ab, wie sieht es denn mit den Verkehrsrechten aus? Also können Sie einfach so über ein Dreieck fliegen? Haben Sie Verkehrsrechte, um direkt zu fliegen? Und andere Fragen, das ist im Detail natürlich kompliziert, aber grundsätzlich ist das schon so. Und ich darf Ihnen sagen, also was von uns regelmäßig stattfindet, Verkehrsströme von Indien in die USA und umgekehrt oder auch von China nach Südamerika, an denen partizipieren wir sehr wohl und auch nicht zu einem zu kleinen Umfang. Da ist die Kapazität noch nicht so groß wie auf der Nordhalbkugel, aber das sind Geschäfte, die wir sehr wohl machen. Und da eignet sich Zentraleuropa als geografisch im Mittelpunkt liegen, für solche Geschäfte tatsächlich relativ gut.
Schon vor der Pandemie beschäftigte uns eine andere globale Prüfung der Menschheit, die Klimakrise. Natürlich hat sie durch das Aufkommen des neuen Coronavirus kein bisschen an Bedeutung verloren. Eine der ganz großen Fragen zur Zukunft der Globalisierung lautet deshalb auch: Wie nachhaltig ist der Welthandel und wie kann er klimaschonender gestaltet werden? Fliegen ist die energieintensivste Art des Transports von Gütern. Rund 2,5% der globalen CO2-Emissionen gehen auf das Konto der kommerziellen Luftfahrt. Und ja, wir sollten uns die Frage stellen, ob es eigentlich sinnvoll ist, Rosen aus Kenia zu kaufen oder jede Woche peruanische oder mexikanische Avocados zu verspeisen. Aber auch Containerschiffe emittieren hunderte Tonnen CO2 jedes Jahr. Für den Lufthansa Cargo-Chef ist das Thema Nachhaltigkeit natürlich von größter Bedeutung.
Das haben wir genau gleich mit den Passagekollegen, die Diskussion. Ne, was ist denn mit Fliegerei, wenn sie denn sein muss, aber wie gestalten wir sie denn möglichst nachhaltig und möglichst wenig schädlich für die Umwelt? Und da haben wir natürlich sehr klare Ziele in der Zwischenzeit in der Aviation-Welt. Sie wissen, es gibt das feste Ziel weltweit über Corsia, über das Emissionshandelssystem ab 2021 nur noch CO2-neutral zu wachsen in der Airline-Welt überhaupt. Wir haben ein europäisches Emission Trading System, was bereits wirkt. Wir haben eine Luftverkehrssteuer in Deutschland, die bereits entsprechend wirkt. Das heißt, all das sind bereits Elemente, die darauf einzahlen, Emissionen zu vermeiden oder zu verringern. Und wir versuchen das natürlich dadurch, dass wir ständig unsere Flotte modernisieren. Wir haben jetzt demnächst den Rollover abgeschlossen zu 777. Das ist so das modernste Frachtflugzeug, was man so für Geld kaufen kann, um eben die Emissionen da entsprechend klein zu halten. Und wir versuchen auch in allen anderen Bereichen unseres Unternehmens uns entsprechend diesen Zielen aufzustellen. Aber, und das lassen Sie mich auch ganz deutlich sagen, das kann nicht das Ende der Fahnenstange sein. Das, womit sich die Aviation Community im Moment sehr stark beschäftigt, ist die Frage, wie eigentlich gelingt es uns, dieses Problem in der Zukunft perspektivisch endgültig zu lösen. Weil ich glaube, was wir auflösen müssen, ist auf der einen Seite der dringende Wunsch und die Notwendigkeit von Begegnung global und der Frage, kann ich das nachhaltig ermöglichen? Das ist ja auch, wenn man mit Kollegen aus verschiedenen Parteien spricht, vielleicht bei den Grünen, merkt man ja dieses Gegensatzpaar, die sehr stark eigentlich aufgestellt sind, Globalisierung zu wollen, globale Koordination zu wollen, globale Hilfe zu wollen, auf der anderen Seite aber dadurch manchmal ein Stück gehindert zu sein, weil eben im Raum steht, Fliegerei ist besonders klimaschädlich, was können wir da tun? Und ich glaube, wir müssen hier, und das setzt sich jetzt auch immer mehr durch, einfach ganz klar versuchen, diesen Knoten zu durchschlagen. Und das geht eigentlich in der voraussehbaren Zukunft nur mit dem, was man SAF nennt, Synthetic Aviation Fuel. Das heißt, wir müssen hier ganz klar dahin kommen, Sprit zu verwenden, der auf eine entsprechend nachhaltige Weise hergestellt ist und deswegen CO2-neutral verwendet werden kann. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, die alle haben gemeinsam, dass sie auf Wasserstoffbasis auf die eine oder andere Weise funktionieren und unter Hilfe von Strom dann eben CO2-neutralen Sprit herstellen. Und ich glaube, das ist der entscheidende Schritt, den wir jetzt gehen müssen. Der nächste große Schritt ist, Verfahren, die es theoretisch gibt und von denen wir wissen, dass sie theoretisch funktionieren und von denen wir wissen, dass sie unter Laborbedingungen jetzt ein bisschen Sprit produzieren, die müssen jetzt viele tausend Tonnen produzieren können. Und die Industrialisierung, die müssen wir jetzt leisten an der Stelle mit dem entsprechenden Kapitaleinsatz, aber auch mit den entsprechenden Plänen. Wenn wir das aber tun, können wir in einer Dekade schon entscheidend weiter sein. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir alle zusammen große Anstrengungen unternehmen, um dahin zu kommen. Denn die Alternative zu sagen, wir tun die globale Fliegerei nicht mehr angesichts von weltweiter Kommunikation, das kann ich mir schlicht nicht vorstellen.
Die Einschätzungen von Dalia Marin und Peter Gerber könnten unterschiedlicher tatsächlich nicht sein. Die Volkswirtin und Theoretikerin Marin prognostiziert eine Stagnation der wirtschaftlichen Vernetzung.
Und deswegen also gehe ich davon aus, dass sich durch diese Krise eine strukturelle Veränderung in der Weltwirtschaft ergeben wird, die das Wachstum stärker wird einbrechen lassen, als das von den Wirtschaftsforschungsinstituten prognostiziert wird. Und vor allem werden wir nicht eine V-Erholung haben. Die meisten, also alle Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland gehen davon aus, dass es dieses Jahr einbricht und nächstes Jahr wieder hochgeht. Aber ich bin da sehr skeptisch. Also ich sehe ja, also wenn unsere Prognosen stimmen über die Lieferketten, dann ist damit nicht zu rechnen.
Ihre Forschung hat mir in jedem Fall erneut vor Augen geführt, wie alles zusammenhängt. Handel, Geopolitik, Geldpolitik und Technologie.
Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir längst einen gewissen Wechsel gesehen haben von reiner Güterproduktion zur Dienstleistungsproduktion. Denn Sie sehen, dass seit ungefähr 2008, 2009 die globalen Austausch der Güter sich nicht mehr so stark erhöht hat. Was sich aber in der Zeit extrem stark erhöht hat, ist der Austausch von Dienstleistungen. Und das entspricht im Grunde genommen dem Wandel unserer Wirtschaft insgesamt. Also wenn wir so ein Stichwort wie Digitalisierung und Wissens- und Know-how-Business erwähnen, dann sind das natürlich genau diese Dienstleistungsgüter, die ausgetauscht werden und inzwischen natürlich auch global. Also von daher gesehen glaube ich fast eher, es wird umgekehrt sein. Die Globalisierung wird weiter zunehmen. Und ich glaube auch, dass das ganz natürlich ist. Wenn Sie in die Menschheitsgeschichte schauen, dann stellen Sie aus meiner Sicht fest, dass der globale Footprint, die Bewegung der Menschen, immer den Kommunikationsmöglichkeiten folgt. Ne? Zunächst in einem ganz, ganz kleinen Umfang und dann anschließend aber immer weiter.
Der Manager und Praktiker Peter Gerber ist deutlich optimistischer. Das mag berufsbedingt so sein müssen, aber trotzdem möchte ich ihm glauben. Denn eines steht fest, auch wenn wir bei Klimaschutz und Nachhaltigkeit noch gewaltige Hausaufgaben haben, ist Handel gut für den Wohlstand der Menschheit. Das wissen wir seit den Zeiten von David Ricardo.
Letzte Frage, ich stelle diese Frage allen meinen Gästen. Und zwar, wie stellen Sie sich Ihre Welt, in dem Fall die Welt des Welthandels, im Jahr 2051 vor? Warum 2051? Wenn ich den Brief meiner der Rentenversicherung glaube, gehe ich dann in den Ruhestand. Mal schauen. In jedem Fall ist es die Mitte des Jahrhunderts. Es sind noch 3 Jahrzehnte, also eine Menge kann bis dahin passieren. Also Ihre Sicht auf das Jahr 2051 und die Welt und den Welthandel dann.
Also das kann ich gefahrlos sagen, weil ich werde wahrscheinlich dann nicht mehr auf dieser Welt wandeln, obwohl wenn die Medizin weiter so rasche Fortschritte macht, dann klappt es vielleicht doch noch. Ich persönlich glaube, dass die Verflechtung der Welt zu diesem Zeitpunkt in einer beispiellosen Weise dichter geworden sein wird. Ich glaube auch, dass es gelingen wird, den Wohlstand weiter zu steigern, so wie es schon in den vergangenen Jahrzehnten gelungen ist. Inzwischen sind wir unter 1 Milliarde ganz armer Menschen auf der Welt. Ich glaube, das wird weiter abnehmen, weil es uns gelungen sein wird, zu diesem Zeitpunkt die allerdrängendsten Umweltprobleme dieser Welt gelöst zu haben. Und auf dieser Basis wird es dann so sein, dass in der Welt jeweils dort das produziert wird, was sinnvollerweise dort produziert werden soll. Das stellt sich einfach durch die Frage von Ökonomie, Wirtschaftlichkeit und Sinnhaftigkeit heraus. Und von daher gesehen glaube ich, dass das auch zu einer Zunahme des Friedens auf der Welt führt. Denn eins ist auch ganz unabweisbar klar, immer dann, wenn miteinander gehandelt wird, wenn miteinander kooperiert wird, dann nehmen die Konflikte in den jeweiligen Regionen, Staaten und Regionen der Welt ab. Von daher gesehen, ich persönlich sehe eine positive Zukunft für die Welt 2051 mit einem sehr stark vernetzten globalen Handel und einer Jugend, der nichts dazu einfällt, wenn sie heute in Frankfurt und morgen in Nairobi und übermorgen in Peking ist.
Ich glaube, in 50 Jahren wird es immer noch die Globalisierung geben, weil das, was David Ricardo seinerzeit vor 200 Jahren gesagt hat, dass es den komparativen Vorteil gibt, den gibt es. Das ist das eines der großen Gesetze der Volkswirtschaftslehre, ist das Gesetz des komparativen Vorteils. Und wir werden auf diese Vorteile der internationalen Arbeitsteilung nicht verzichten und auch nicht in 50 Jahren verzichten. Es gibt jetzt eine Deglobalisierung, aber insgesamt wird die Globalisierung nicht aufhören. Auch in 50 Jahren nicht.
Vielen Dank.
Gerne.
Dankeschön.
Das finde ich eine ganz versöhnliche Perspektive. Ich bin Benedikt Herles, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei der Zeitenwende.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.